wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gain Inside, eurem Begleitpodcast zum gleichnamigen Gain-Magazin. Hallo, Benjamin Horlitz ist wieder am Start, hat seine bezaubernde Kollegin, die Leonie, mit eingepackt. Hallo Leonie.
Hallo.
Grüße dich. Hi. Wir sind jetzt das Podcast-Duo von Gain. Jetzt ganz offiziell. In der letzten Folge habe ich dich ja quasi angekündigt. Du hast mich nach meiner Lieblingsschokolade gefragt.
Nein. Das stimmt nicht. Ich habe gesagt, wenn du eine Praline wärst, welche wärst
genau,
du? Und ich habe gesagt, ich glaube, du bist Nougat.
Genau. Und das werden wir auch so beibehalten. Feuchtfröhlich. Und wir haben uns jemanden geholt, dem wir heute diese Frage stellen können. Die gute Nora. Nora Bayer ist schon wieder bei uns zu Gast. Hallo Nora. Ich grüße dich.
Hallo. Schon wieder. Stimmt.
Ja, wir haben es ja angekündigt. Und jetzt machen wir es auch wahr. Wir werden dich heute so ein Stück auf den heißen Stuhl setzen und dir Fragen zu einem der wohl spannendsten Artikel, die je in der Gain erschienen sind, stellen. Aber natürlich, bevor wir uns diesem brisanten Thema widmen, müsste die Frage geklärt werden, die Leonie letztes Mal im Podcast so schön in die Welt gebracht hat.
Genau.
Als welche Schokoladenpraline würdest du dich sehen, liebe Nora, und warum?
Oh, Überforderung. Ich bin gar nicht so der Schokoladenpralinenesser, ich bin eher so der Schweinebratenesser. Sehr schwierig.
Niemand mag wirklich Pralinen, glaube ich. Ich glaube, das sagen alle nur und alle kaufen das, weil sie das fancy halten. Ich würde sagen, ich kenne die Nora jetzt nicht so gut, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die Nora, die ist eine Champagnerpraline.
Oh, ja, das, ja.
Das sag ich nicht gut,
nein.
Oder?
Das sage ich nicht nein.
Not bad. Sehr schön. Ich merke schon, das ist dein Kink auch so ein bisschen, Leonie, oder? Den du ja auslebst, irgendwie die Leute in Schokoladenpralinen zu unterteilen, in Geschmackssorten. Du brauchst das, glaube ich, ein Stück weit.
Ja, oder? Ich meine, es gibt ja auch die Frage, das ist ja jetzt so der Gag, der im Internet rumgeht, dass man sagt, Schatz, wenn ich ein Wurm wäre, würdest du mich noch lieben? Und darüber wird sich ja, das ist ja so jetzt der Gag. Mhm. Und jetzt gibt es so Videos, dass man sagt, ja, kennst du deine Freundin wirklich? Wenn sie ein Wurm wäre, welcher wäre sie? Und da wurde ich letztens auch eingerichtet.
Regenwurm, oder?
Nein, ich war ein, was war das? War so ein Meereswurm, der sich dann wie so eine Anemone aber noch so ausbreitet. Und es war, ich bin Floaty und... Floaty stand da, glaube ich, nicht. Aber irgendwie sowas. Das andere war, sieht nett aus, kann aber Schaden zufügen. Und hat mein Freund direkt gesagt, das bist du nicht. Ich so, vielleicht nicht.
Welcher von beiden Attributen hat ihm nicht gepasst?
Das mit dem Schaden, glaube ich.
Das werden wir heute nicht auflösen. Nicht in
das das ist jetzt ignorant, aber wie viele Würmer gibt's denn?
Oh, ich glaube, viele. Es gibt echt viele, ja.
Lindwurm. Ja, das ist das Einzige, was mir gefallen ist.
Aber, der klassische Lindwurm, man kennt's. Ach ja, du hast vorhin gerade schon ein Stichwort genannt, liebe Nora, der gute alte Schweinebraten. Der ist bei uns im Frankenland ja auch berühmt und berüchtigt. Wir haben eigene Varianten davon, auf die die Franken und vor allem die Nürnberger sehr stolz sind. Es ist die Region, in der du lebst, ich zufälligerweise auch. Bist du auch hier geboren, im guten Nürnberg und Umgebung? Ja. Gebürtiger Franke, wie man so schön sagt an der Stelle. Ich gehe jetzt so sehr auf diese Lokalkolorit ein und auch entsprechend auf deine aktuelle und damalige Lebensumgebung, denn zum Zeitpunkt, als dieser Artikel jetzt den Weg in die Gain gefunden hat, der basiert auf einer echten Lebensgeschichte von dir, denn du, liebe Nora, bist ans Nordkap gefahren, nachdem du das Videospiel Hellblade gespielt hast und das anscheinend eine ganz, ganz entscheidende Wirkung auf dich hatte. Wer Hellblade nicht kennt, das ist ein wahnsinnig spannendes Spiel aus dem Jahr 2017 von Ninja Theory entwickelt und das war ein Double-A-Projekt, also die sind damit sehr rausgestochen, weil dieses Studio hatte keinen aktiven Publisher zu dem Zeitpunkt, sondern haben das in Eigenregie so richtig entwickelt und haben das aber auf einem Level entwickelt, der ihnen jetzt auch einen Deal besorgt hat und sind jetzt bei Microsoft quasi auch als Publisher unter Vertrag und ein First-Party-Studio arbeiten jetzt an der Fortsetzung. Aber dieses Spiel war auch seinerzeit schon eine krasse Ansage, weil das Studio hat sich etwas getraut, was in dem Umfang auch so noch kein Studio gemacht hat, glaube ich, auch aus dem AA- und AAA-Sektor, denn sie haben sich wirklich, wie viele Indie-Spiele der Zeit, dem Thema Mental Health angenommen und das aber in eine Fantasy-Geschichte verpackt, rund um die Kriegerin Senua, die eben auch auszieht, um eigentlich ja ihren Geliebten Dillian mehr oder weniger zu rächen oder aus der Hölle wieder zurückzuholen. Das ist zumindest der Plan und wer das Spiel kennt, weiß, Mental Health wird da recht groß geschrieben, ist zentrales Spielelement, es ist im Kern eigentlich ein Action-Adventure mit sehr viel großen Horroranleihen. Das findet ja auch häufiger mal statt im Horrorgenre, vor allem so Mental Health Sachen werden da auch häufiger porträtiert, aber Hellblade hat sich zur Aufgabe genommen, diese diese Psychosen, die die Hauptfigur plagen, auch gameplay-mäßig und narrativ und auch spielerisch einzubinden. Und man wird auch parallel verfolgt von den Stimmen im eigenen Kopf, die um einen herumschwirren und so weiter. Es gibt viele, viele Gameplay-Mechaniken, die darauf aufbauen. Und das Spiel ist im Kern harter Tobak.
Muss man so also, falls ich mich richtig erinnere, sind auch Psychologinnen, glaube ich, zur Rate gezogen worden oder sehr, also als Consultant auf jeden Fall sehr stark
involviert
gewesen.
Tatsächlich. Betroffene.
Ah, Betroffene also, auch, okay.
Ja, ja, also die haben sich da auch, nicht gebrüstet ist vielleicht das falsche Wort, aber auch sehr engagiert. Es gab auch ganze in Eigenregie produzierte Making-ofs dazu, haben auch ganz viel Hilfsangebote im Spiel sogar. Also es sind klickbare Bereiche im Spiel, wo du dir Unterstützung bei mentalen Krankheiten holen kannst, wenn du betroffen bist und Weiterleitungen. Also es ging ihnen nicht darum, das zu nutzen, um das halt eigentlich zu exploiten, wie das manchmal gemacht wird, sondern auch um aufzuklären und auch so ein Stück weit das in die Welt der Videospiele zu bringen, dieses Thema. Ist vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar, aber es ist, dadurch, dass es ein Videospiel ist, macht es Dinge, die für Menschen, die nicht betroffen sind, vielleicht in abstrakter Art und Weise nachvollziehbar, was kein anderes Medium leisten kann, meiner Meinung nach. Weil ich glaube, kein Produkt da draußen kommt so nah ran, irgendwie Panikattacken oder sonstiges in irgendeiner Art und Weise spielerisch erlebbar zu machen. Natürlich aus der Komfortzone eines Controllers vor deinem Fernseher immer noch, das sei dazu gesagt. Aber ja, es ist ein krasses Stück Software, es ist ein wahnsinnig großartiges Videospiel, ich liebe es sehr. Und Nora, dir hat das Spiel, glaube ich, auch richtig zugesetzt. Du hast in dem Artikel geschrieben, dass du das wirklich in Etappen spielen musstest und manchmal auch nur 5 Minuten am Stück wirklich ertragen hast. Und wie war das für dich, als du das damals gespielt hast zum Release?
Ich habe es gar nicht direkt zum Release gespielt, sondern ich war da echt so ein bisschen hinten dran. Also ich habe es wirklich, wann ist das? Ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist.
2017.
2017, ja. Und ich bin 2018 im Mai zum Nordcup gefahren und ich habe es wirklich relativ kurz vorher dann erst gespielt gehabt. Also ich weiß gar nicht, ich habe es schon mitbekommen gehabt natürlich, dass das erschienen ist und dass das auch so diese Thematik in den Fokus nimmt, aber hab da zuerst eigentlich, weiß ich nicht, also einfach nicht gespielt. Und als ich es dann gespielt hatte, habe ich es einfach als sehr extrem empfunden, weil es so ein ganz besonderes Feeling, finde ich, so, was es vermittelt im Spiel. Also es ist ja jetzt kein, was ist es für ein Genre? Es ist schon ein Actionspiel, es hat aber auch irgendwie so Anleihen von einem, ja, fast schon Survival-Horror, finde ich, so ein bisschen. Mhm. Es hat Rätseleinlagen, die sehr verquickt sind eben mit dieser Thematik. Ist das jetzt nur Einbildung? Also Senua hat ja so dieses Ding, dass sie quasi eben diesen Weg nach Helheim, also so in die Welt der Toten suchen muss und finden muss, um halt ihren Geliebten eben da rauszuholen letztendlich so. Also auch so eine klassische, mystische Story eigentlich so. Und was ihr dabei hilft, ist, dass sie quasi so Zeichen sieht, die nur sie sieht. Also es bleibt da immer auch sehr unklar, ob das jetzt etwas ist, was halt wirklich real existiert letztendlich in halt diesem letztendlich Horror-Fantasy-Setting oder ob das halt einfach nur in ihrem Kopf passiert. Und das bleibt auch offen und das wird auch nicht, das finde ich auch schön und angenehm an dem Spiel, auch nicht bewertet. Also da findet, finde ich, keine Evaluation statt. Was auch cool ist, also bis zuletzt eigentlich nicht. Das bleibt einfach so stehen. Und ich fand, dass es da das hat einfach bei mir irgendwie extrem was berührt, weil es eben diese einsame Figur war letztendlich, die da sich vor einer unmöglichen Aufgabe gestellt gesehen hat irgendwie. Also wenn ihr euch erinnert, am Anfang, das Spiel beginnt ja, ich glaube, das kann man ja spoilern, also dass Senua quasi in so einem Boot da so einen Fluss entlang durch den Nebel schippert und Tote letztendlich so sieht. Und das wird schon klar gemacht, okay, dass sie jetzt da auf sich allein gestellt ist, dass sie jetzt da diese verrückt unmögliche Aufgabe vor sich hat und eben diese, ja, die Grenze zwischen Realität und Fiktion oder Illusion eine sehr, sehr fließende ist. Und das fand ich sehr verstörend, so als ich es gespielt habe am Anfang. Also ich kann mich jetzt eigentlich an kein Spiel erinnern, was jetzt auf die Art und Weise da irgendwie funktioniert hat für mich. Auch weil, Benni, wie du gesagt hast, das Sounddesign war halt einfach mega, fand ich. Also du hast ja eben, man hört immer wieder diese Stimmen im Kopf. Also man hat so diese multiple Persönlichkeit, so ein bisschen diese Problematik bei ihr. Und es ist unglaublich immersiv auf so eine verstörende Art und Weise eben. Dann finde ich die, also habe ich die Gegner als recht übermächtig am Anfang erlebt. Dann hast du auch diese Thematik dabei, dass sie, dass das Sterben, also der Tod im Spiel Konsequenzen hat oder zumindest wird suggeriert, dass es Konsequenzen hat. Und zwar wird ihr jedes Mal, wenn sie stirbt, ihr Arm quasi, der eine Arm so ein bisschen schwärzer und dunkler und quasi von dem, ja, sie fällt mehr und mehr dem Verfall, Schrägstrich Wahnsinn, Schrägstrich der Verzweiflung anheim und so. Und das ist so ein komplexer Mix aus Dingen, die ich als sehr intensiv einfach erlebt habe. So. Und das waren eben auch Szenen dabei, die ich ja dann auch beschreibe im Artikel, also die mich wirklich, ja, also wo ich dann wirklich einfach auch eine Pause gebraucht habe, was ich jetzt nicht so oft brauche in Spielen, aber wo ich echt gesagt habe, okay, das ist krass, das ist jetzt einfach so zu viel. What's happening? It's breathing. It's breathing. It's breathing. Deep into darkness. There will be no more stories after this one. Und in dem Sinne finde ich schon, dass es auch wirklich authentisch, also so habe ich es zumindest erlebt jetzt von meinen persönlichen Erfahrungen, dass ich das schon als teilweise recht authentisch erlebt habe, ja. Und das ist natürlich immer ein intensives Erlebnis, wenn man ein Spiel spielt und man denkt sich so, wow, okay, krass, das ist jetzt echt so, wie es sich halt dann anfühlt teilweise.
Es ist wirklich ein krasses Spiel. Ich weiß noch, ich habe das damals direkt am Release-Tag, weil ich da wirklich hingefiebert habe. Als alter Horror-Fan hatte ich das natürlich auf dem Radar, ist klar. Habe das am Stück wirklich, ich habe das morgens eingeschaltet und abends ausgemacht und habe da wirklich die 7 oder 8 Stunden oder was es geht, einfach durchgepowert. Und wie du schon sagst, Sounddesign ist fantastisch. Hab den Fehler gemacht, es komplett mit Kopfhörern zu spielen. Und ich weiß noch, an dem Abend, da war ich allein daheim. Und nachdem du wirklich diese 7, 8 Stunden Dauerbeschallung hattest und in Senuas Kopf drin warst und nur eine der vielen Stimmen, die da auf sie eingeprasselt sind die ganze Zeit, ich konnte an dem Tag, an dem Abend richtig schlecht schlafen. Also so richtig schlecht schlafen. Das hat mich richtig fertig gemacht und hat mich danach, also das hatte ich auch bei keinem anderen Spiel danach, dass mich das nicht geängstigt hat, wie man das bei so einem guten Horrorfilm kennt, sondern ich lag einfach da und war unfassbar unruhig und aufgewühlt, weil du einfach 8 Stunden lang dich, das war schon auch nicht gut für mich, glaube ich, in dem Moment. Oh, wow. Ja, das war echt krass. Das war wirklich krass. Mittlerweile kann ich das sehr, sehr schätzen. Auf einer technischen Ebene schätze ich das Spiel sehr. Ich spiele das jetzt auch nicht mehr am Stück durch, mache das jetzt auch nur noch in Etappen. Mit Kopfhörer ist das aber eine wahre Wucht. Also es ist ein Titel, der wirklich auf dich eindrischt und der erfüllt sein Ziel. Und das ist das Fantastische. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Nora, dass du das sehr nachempfinden kannst, wie sich das anfühlt. Und wir kommen auch gleich zu dem Nordcup, weil ich glaube, das ist ein großes Ding, was alles zusammenhängt. Aber du hattest ja gesagt und auch im Artikel geschildert, dass du auch schon, ohne es so richtig diagnostiziert zu haben, eigentlich schon wusstest, dass du mit Panikattacken zu kämpfen hast in dem Sinne. Und auch schon zum Zeitpunkt des Spiels eigentlich darum wusstest, dass, vielleicht, wie man das immer so sagt, irgendwas stimmt nicht mit mir, aber vielleicht konntest du es noch nicht so ganz definieren, nehme ich an, zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja, also das war ja 2018, also das hat bei mir angefangen 2010 sowas. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich da eigentlich schon wirklich lange Erfahrungen, aber das ist, also war meine Erfahrung so ein recht schleichender Prozess. Also das ist ja nicht unbedingt irgendwie so das traumatische Erlebnis XYZ oder so, was dann irgendwie, weiß ich nicht, der Startpunkt ist für alles, was danach kommt. Also zumindest habe ich jetzt da nichts bewusst in meiner Erinnerung, sondern das entwickelt sich so. Und ich hatte da am Anfang halt die Panikattacken, die ich erlebt hatte, hatte ich dann halt wirklich erlebt als Herzrasen, ne? Schüttelfrost, so, also dieses ganz klassische halt einfach keine Luft mehr bekommen und wirklich auch quasi psychosomatisch fühlt sich das halt krass an. Also du denkst halt, du stirbst einfach und war deswegen auch 2010 so rum, genau, da war ich viel im Ausland, war da oft im Krankenhaus, also weil ich dachte halt, ich kriege halt jetzt, also ich habe halt irgendwas Körperliches, das ist ja auch oft so, was man so mitbekommt, dass das auch einfach nicht, ja, richtig erkannt wird dann einfach von Ärzten, ne? Weil du checkst dann natürlich so die körperlichen, den körperlichen Status quo und stellst dann fest als Arzt, naja, da ist ja nichts, das ist jetzt ein junger, gesunder Mensch und so.
Und das hört man gerne, oder? In solchen Momenten?
Ja, total. Also das ist halt dann, und ich habe schon tatsächlich dann auch so Sachen gehört wie, naja, ne, das bilden sie sich halt dann nur ein. Und man denkt, ja, das, also im Nachhinein, ja, das stimmt, aber genau deswegen hättest du ja dann vielleicht schon in die Richtung weiterdenken müssen. Also da ist tatsächlich, glaube ich, noch viel, ja, nee, noch viel.
Es genau. kommt natürlich hinzu, dass du halt eine Frau bist.
Ja, genau, genau.
Da wird man das ja natürlich ganz auch oft das nicht richtig diagnostiziert. Genau. Und vor allen Dingen Herzinfarkte bei Frauen werden ja ganz oft gar nicht erkannt, weil die sich halt komplett unterscheiden von dem, was Männer erleben. Also mich wundert nicht, dass halt keiner drauf gekommen ist.
Das waren auch alles Männer, so jetzt, wo du das sagst. Also ich kann mich jetzt wirklich an niemanden erinnern, an keine weibliche Ärztin. Ja, genau. Und
ja, manchmal wird ja dann geraten, einfach so, ja, haben Sie es mal mit Sport probiert? Vielleicht sind Sie ja gestresst. Seien Sie doch weniger gestresst.
Genau, genau. Also ich war auch schon bei Ärzten, genau, da kam genau das. Also von wegen, haben Sie es mal mit Sport probiert? Und ich bin zum damaligen Zeitpunkt, also, naja, ich bin jetzt auch immer noch sportlich, aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen. Also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht und so. Dann habe ich gesagt, naja, ich bin halt so und so sportlich. Und dann hieß es, na gut, dann müsstest du ein bisschen Sport einschränken. Und da kommt man sich dann schon so ein bisschen veräppelt vor an dem Punkt und so. Und naja, man denkt ja auch, klar, das findet natürlich alles irgendwie ne, nur in meinem Kopf statt, was ja auch gewissermaßen stimmt, aber halt auch nicht. Und
ja, genau, aber es kann halt nicht sein, dass es keine, dass du sagst so, ja, können wir irgendwas machen? Nee, gehen Sie halt nach Hause, ruhen Sie sich aus.
Genau, stressen Sie sich halt weniger, machen Sie halt weniger. Genau, und genau, ich habe halt auch wirklich viel gemacht damals, also ich war auch viel im Ausland, ich war immer überall und keine Ahnung und habe ganz lang in der Mongolei davor gearbeitet gehabt, dann bin ich nach Russland, bin ich dorthin und so, und das war schon so ein rastloses Ding irgendwie in so ein rastloses Leben, aber also letztendlich glaube ich rückblickend ist das jetzt nicht der Auslöser gewesen, sondern das liegt an der Kombination von Dingen, genau. Aber so hat das, als ich eben das Spiel gespielt hat, natürlich so einen ganz besonderen Effekt nochmal gehabt.
Ich wollte gerade sagen, weil man kommt ja nicht einfach so ohne diese Vorgeschichte, ich meine jetzt nicht der psychische Part, sondern diese Vorgeschichte mit deiner Reiselust, auf einfach mal so auf die Idee ans Nordkap zu fahren. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich auch so, was? Das macht man doch nicht einfach so. Ja, aber
voll die geile Idee.
Ja, natürlich ist es eine geile Idee. Das sind aber auch so Dinge, wo man sich denkt, wo hat sie die Zeit her?
Hast du vorhin zugehört? Sie meinte, ja, beim Release habe ich es nicht gespielt, weil es kam 2017 raus. Sie meinte so, ich habe es halt kurz bevor ich gestartet bin. Das heißt, eigentlich hat Nora gerade gesagt, so, ich habe es gespielt und habe gesagt, so, die Tasche wird gepackt, auf geht's, Mann.
Genau, war das so? Ja, oder stand also, der Plan schon vorher?
Nee, also der Plan stand tatsächlich, dass ich wohin fahren will und so, weil das war genau so ein Umbruch.
Auch. Wohin, TM? Genau. Keine Ahnung.
Nee, keine Ahnung, ist immer so. Ich denke immer so, ich weiß, dass ich halt irgendwo hinfahren will mit dem Rad und jetzt muss ich mal überlegen, wohin, und da brauche ich immer so ein Gefühl dafür und das dauert auch ein bisschen, und ich habe das immer so gemacht, dass ich halt in diesen Umbruchzeiten, die kennt man ja, ne, zwischen Schule und Studium war es bei mir so, dass ich mir dann die Zeit genommen habe, bin ich in die Mongolei und habe da gearbeitet, dann zwischen Bachelorstudium und Masterstudium habe ich die erste Fahrradreise eben dann, Masterstudium, genau, und Arbeit habe ich die erste große, das waren 3 Monate durch Europa mit dem Zelt, mit dem Fahrrad, und dann eben, ja, dann war ich halt im Kulturbereich angestellt und dann habe ich da halt beschlossen, okay, ich mache das nicht, also ich will mich selbstständig machen oder will irgendwas anderes machen, weiß ich noch nicht und so. Von daher, Benni, daher kam dann die Zeit zu sagen, okay, ich kündige jetzt, dann habe ich Zeit. Und dann fahre ich jetzt irgendwo hin. Und dann habe ich wirklich Hellblade gespielt und ich hatte überhaupt keine Affinität zu irgendwie so nordisch oder so davor, gar nicht, hat mich nicht interessiert, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht und so. Und dann habe ich das gespielt und ich war so, boah, jetzt muss ich dahin und ja. Du
bist auch in das Land der Nordmänner, ja.
Genau.
Das kann ich gut nachvollziehen, muss ich sagen, weil es ist dann schon, das, also wenn ich sowas dann auch sehe, dann zieht mich das so magisch an und ich sag so, oh, das ist super interessant und voll cool. Und ich hatte das so super intensiv damals bei Lilo und Stitch, dass ich dachte, mein Gott, die hawaiianische. Und ich wollte seit Jahren möchte ich unbedingt Hula tanzen, deswegen. Das bietet halt keine Sau an, weil wer möchte Hula tanzen und wer kann das halt? Das ist halt hawaiianische Kultur. Aber ich hatte das nämlich auch gehabt, das war dieses plötzlich eröffnen sich so die Welten und du sagst so, okay, das gibt's, das ist so cool.
Ja, ich finde, das sollte man doch öfter machen. Also ich kann mich so erinnern, als Kind hat man das auch noch immer gehabt eigentlich. Da waren wir irgendwie im Kino und ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan, also so viel zu krasser Herr-der-Ringe-Fan schon immer. Und dann bin ich da rausgekommen nach den Filmen und ich bin nur noch im Wald rumgelaufen und habe Elfen gesucht. Halt so. Also nur noch, ich habe nichts mehr anderes gemacht, einfach so mit dem Soundtrack im Ohr und so. Und dachte mir so, boah, jetzt keine Ahnung, wo ist der Ring? Und Ich finde, das macht man ja nicht mehr so, ne, als Erwachsener. Aber das, ich finde, sich so anstecken zu lassen, also das hat jetzt natürlich da schon auch so ein bisschen natürlich eine Problemdimension gehabt, eben mit diesem ganzen, mit der mentalen Geschichte. Aber letztendlich ist es ja auch eine Begeisterung, halt sich anstecken lassen davon, dass halt Spiele, finde ich, auch sowas machen können. Also ich spiele zum Beispiel Dredge und ich bin so begeistert.
Das muss ich noch anfangen, da habe ich richtig Bock drauf.
Ich bin so begeistert, echt. Ich spiele seit 3 Tagen nichts anderes und jetzt habe ich voll Bock, irgendwie auch mal so auf so ein Fischerboot zu gehen.
Auf so ein Fischkutter zu gehen.
Ja, ist ganz schlimm, ist total dämlich eigentlich. Aber ja, ich finde, Spiele schaffen das irgendwie auch, diese Begeisterung zu wecken für Dinge, Orte und Ideen, zu denen man vorher gar keinen Bezug hatte.
Es ist wirklich beneidenswert, weil das, was du gerade beschreibst, ist dieses Rabbit Hole, was sich manchmal öffnet, wenn man so ein Videospiel spielt oder mal einen krassen Film sieht und sich dann so reinarbeitet und im Internet versumpft und dann alle Informationen, die man so findet, aufsaugt für eine Woche. Aber du hast dich einfach auf dein Fahrrad geschwungen in Eigenregie und bist ganz alleine, das kommt ja auch noch dazu, du bist ganz alleine Richtung Nordkap geradelt. Wie ging eigentlich deine Familie damit um? Die waren das schon gewohnt aufgrund deiner sonstigen Reiselust? Nora ist mal wieder 3-4 Wochen nicht da. Ist das so der Tenor gewesen bei euch im Hause?
Oder? Ja, das ist normal. Also wie gesagt, ich glaube, so die erste Reise, als ich in der Mongolei war, da bin ich direkt nach dem Abi eben hin und so. Das war schon krass, da war ich halt irgendwie 19 oder 20 oder so. Und ich glaube, also halt auch alleine alles und mit der Transsibirischen Eisenbahn bin ich gefahren. Und ich glaube, da war schon so ein bisschen so, okay, oi, oi, oi.
Sie hat's überlebt.
Aber seitdem.
Das ist ja auch, das hat man vergessen, das ist ja in Europa. Und mit dem Rad, Radfahren ist sehr populär in Europa. Mhm. Weil Nora natürlich auch jetzt schon ein paar Reisen hinter sich gebracht hat. Ja. Man weiß ja, auf was es sich einlässt. Ich dachte jetzt wirklich, das war einfach so dieses, ja, dann mache ich das einfach mit dem Rad. Und wenn du das halt noch nie gemacht hast und keine Erfahrung hast und vielleicht auch gar nicht das richtige Fahrrad, dann hast du schon ganz andere Probleme.
Ja. Sattel, Leonie, der Sattel ist ein
Schatten. Ja, das ist aber schon, also das war schon so, ich wusste, dass ich das halt in diesen 30 Tagen machen will und so. Und da wusste ich gar nicht, was dann passieren wird. Also ich bin viel Fahrrad gefahren, aber zum Beispiel diese 3 Monate vorher, das waren halt, ich weiß nicht, 5000 irgendwas Kilometer oder so, aber halt auf 3 Monate verteilt. Also du fährst halt da im Schnitt irgendwie 40 Kilometer oder so. Ne? Und da hast dann auch ganz viel Pausentage, hatte ich dann gemacht und so. Also das war recht entspannend so. Und 30 Tage, diese 3400 Kilometer, das waren halt im Schnitt jeden Tag 110 Kilometer ohne Pausentage. Also ich hatte keine Pausentage eingerechnet, weil es auch ein bisschen, ich hatte Glück. Also es hat funktioniert so, aber würde ich vielleicht auch nicht mehr so machen. Und das war schon interessant, weil da dachte ich mir, okay, ich weiß jetzt einfach nicht, was passiert, wenn ich jetzt 30 Tage jeden Tag 110 Kilometer fahre, weiß ich nicht, vielleicht falle ich auch runter oder so. Ne? Also das war dann schon so ein bisschen Neuland so in der Hinsicht oder auch was.
Aber 110 Kilometer ist da richtig viel.
So. Ja, es ist schon, das ist schon viel. Also
weil ich habe nämlich auch so eine Fahrradtour gemacht, nur dass wir aus Italien gestartet sind, zurück nach Deutschland. Und da waren wir im Schnitt bei 70, 80 Kilometer am Tag. Also abhängig davon, ob es halt viel bergauf oder halt bergab
geht. Ja, genau. Und du musst halt schon immer einberechnen, eben wenn du, es kann ja immer irgendwas sein. Ne? Es kann, wenn du einen Platten hast oder so. Und 110 Kilometer ist halt das Problem, da geht schon viel Zeit am Tag drauf. Das heißt, du hast eigentlich wenig Zeit für Eventualitäten, die du jetzt nicht eingeplant hast. Ne? Dass du jetzt irgendwie eben irgendeine Reparatur hast oder so. Und wenn du dann an einem Tag quasi diese 110 nicht schaffst, dann hast du am nächsten Tag gleich 220 und so weiter und so fort. Und das war dann schon davor so ein bisschen so huiuiui. Und aber da lernt man auch viel. Also ich habe dann gelernt, dass mein Fahrrad zum Beispiel ein bisschen zu groß ist. Das merkst du dann so richtig schmerzhaft, so diese Kleinigkeiten so. Ja. Da weißt du dann echt Bescheid, so, was du brauchst oder was gar nicht geht danach.
Auch ein Equipment, was du mitgenommen hast.
Radlhosen, das muss auf jeden Fall sein. Ohne Radlhose stirbst du.
Ja, also dadurch, dass ich halt echt viel Fahrrad fahre, weil ich war kein Auto und so und ich bin immer Fahrrad gefahren eigentlich. Dadurch, also ich habe mich echt so ein bisschen dran gewöhnt. Also es ist echt so eine Gewohnheitssache auch so ein bisschen, glaube ich. Aber ich habe auf jeden Fall, ist irgendwas schon. Ja, und trotzdem tut's weh. Es ist so.
Ja, einmal habe ich die 2 Radlhosen angezogen, weil ich dachte, aber ich kann auf diesem Sattel nicht mehr sitzen. Ja. Und du hast nämlich so die Radlhosen dann gepolstert.
Ja, genau.
Also der Benni guckt ein bisschen komisch.
Genau, ich gucke interessiert. Das ist mein interessiertes Gesicht.
Da sind so Polster drin, Benni, genau, für deine Info.
Für meinen Hintern, endlich. Ich habe nämlich einen sehr flachen Hintern, Gott sei Dank. Genau. Gut, dass wir das erzählen lassen. Für die nächste Gamescom bin ich gewappnet.
Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Oh Gott, ja, schön. Also ja, Equipment stand, der Plan stand und es war dann aufgrund von Begeisterung im Rahmen von Hellblade und mit Hellblade im Kopf Richtung Nordkap. Du beschreibst es, glaube ich, auch an der einen Passage so ein bisschen. War es vielleicht auch so ein Stück weit so eine Flucht vor dem Ganzen, was dich eigentlich mental so ein Stück weit geplagt hat diesbezüglich? War das generell immer so eine Sache, deswegen auch das viele Reisen, die viele Beschäftigungen und immer irgendwas zu tun? Oder?
Oh, das ist jetzt eine tiefenpsychologische Frage. Ja, bestimmt. Also sicherlich ist es so, dass, ich meine, jeder von uns wahrscheinlich
läuft vor irgendwelchen Dingen weg. Machen wir an.
Genau, also das die Hetze, in die wir uns selber begeben, sagt sicherlich irgendwas über unsere psychische Verfasstheit aus oder so, sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Das ganz bestimmt. Ich glaube, also so das Gefühl, was ich jetzt habe, jetzt ist natürlich auch immer, die Erinnerung ist immer verzerrt, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass eigentlich aber das Gefühl war, wie gesagt, dass das Spiel mich wirklich auf so eine Art und Weise berührt, wie gefordert hat, dass ich, also ich hatte da so ein spezifisches Gefühl dabei und das war eben das, was ich gesagt hatte, dass ich mir da vor meinem Bildschirm teilweise super isoliert und einsam vorkam, so wie Senua wahrscheinlich halt in dieser Situation, in der sie war, so. Und das ist ja erstmal so eine negative Erfahrung. Aber irgendwie hat halt diese Isoliertheit in dem Sinne, dass man so auch zurückgeworfen ist auf sich selber, auch einen positiven Aspekt, eben weil man halt dann sieht, XYZ, was auch immer man dann sieht. Und dieses so ein ganz diffuses Gefühl hatte ich und ich glaube, deswegen bin ich dann am Ende gefahren, weil ich hatte das Gefühl, also vor allem je nördlicher man da kommt, also ich bin durch Schweden gefahren, Schweden, Finnland und dann Norwegen, je nördlicher man da kommt, desto weniger ist da auch wirklich, also an allem, an Dörfern, an Menschen, an Bäumen, an Grün, an wie auch immer. Und ich bin ja relativ früh, also ich bin am 1. Mai in Nürnberg losgefahren. Das heißt, wenn man dann da oben ist, ist immer noch echt kalt und echt karg und Schnee und so. Und das hat total, also das hat einfach super authentisch zusammengepasst mit dem irgendwie, wie ich mich gefühlt habe. Also so diese Kargheit der Landschaft, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Und das hat sich richtig gut angefühlt eigentlich so. Also ich habe dann auch teilweise dann Bilder nach Hause geschickt und so, naja, das ist jetzt landschaftlich ja nicht so und so. Und ich dachte mir so, okay, krass. Also mir gibt's gerade total viel, weil irgendwie spiegelt das das wieder, was ich halt in dieser Phase meines Lebens da gefühlt habe. Und das klingt jetzt so negativ, ist es aber eigentlich gar nicht gewesen.
Nee, ich finde das absolut faszinierend, weil du bist so, das ist ja dann auch wirklich eine visuelle und auch sprichwörtlich geografische Reise aus der Zivilisation raus gewesen. Ich finde, also den Trip, auch die Reise so zu machen, also wirklich, ne, aus Deutschland erstmal raus und dann durch die ganzen anderen skandinavischen Länder. Und dann, wie du schon sagst, auch, das macht ja dann auch mit dieser Herr-der-Ringe-Faszination sehr Sinn, alles wird plötzlich so diese kargen Felder, du lässt auch sämtliche Wiesen und Bäume hinter dir und bist einfach in Mordor gelandet.
Ja, genau, stimmt. Das ist ein schönes
Bild.
Das ist
wirklich krass.
Ja, also ich fand das also sehr erkenntnisreich am Ende. Und es bleibt halt nichts. Das ist halt das. Also es bleibt am Ende, wenn du so alleine bist und da ist sonst nichts oder so weiter, da bleibt halt nichts, außer halt du so und die Angst. Und das ist das ist schon interessant, ja.
Ich find das beeindruckend, weil, wie du schon sagst, du warst erstens alleine unterwegs und du hast ja auch ganz viel dann mit dir selber ausmachen müssen. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Kilometer um Kilometer, warst du selber auch wie Senua in deinem eigenen Kopf mit dir selber beschäftigt, wenn du das wolltest, natürlich. Natürlich kann man auf so einer Reise und auf so einer langen Fahrt bestimmt auch einfach mal Autopilot schalten und einfach nur unter Schmerzen Kilometer 1900 abklappern und sagen, oh, aua.
Ja, das ist ja das Schöne, man denkt da gar nichts. Also ich hab nicht die Erfahrung gemacht, überhaupt bei diesen Reisen, die dann eben auch in diese körperliche Anstrengung reingehen. Also nicht so dieses, ich fahre jetzt 20 Kilometer irgendwie ganz entspannt und habe den ganzen Tag Zeit und so. Das ist super, super cool, ist ein bisschen anders. Aber ich bin dann schon in die körperliche Anstrengung wirklich reingekommen oder sogar darüber hinaus. Also irgendwann hatte ich so einen Punkt, an dem ich einfach nur erschöpft war. Also an dem, wenn ihr euch das vorstellt, wenn da irgendwie 3-4 Tage oder so früher, sage ich jetzt früher in meinem Fall, hart gefeiert hast oder so, dann warst du irgendwann fertig, ne? Dann hast du so einen, hast du so einen Grundzustand von Erschöpfung gehabt, so körperlich, geistig, irgendwie alles. Und so war das da auch. Also wenn ich mir auch Bilder angucke von zwischendrin, dann sieht man mir das, finde ich, auch so im Gesicht an, einfach, dass die Augen so ein bisschen so verquollen und glasig und alles werden. Und ja, das ist schon, also das ist das ist nicht so, als würde man da die ganze Zeit total reflektiert dann irgendwie auf dem Fahrrad sitzen und dann über seine Existenz nachdenken. Ganz im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eben deswegen, weil du ja diese eine Aufgabe jetzt hast, nämlich du fährst halt in eine Richtung auf deinem Fahrrad, dann stellst du abends irgendwo dein Zelt auf und dann isst du was, dann gehst du ins Bett und am nächsten Tag isst du was, packst das Zelt wieder zusammen, gehst aufs Fahrrad und fährst weiter. Das ist super simpel. So was haben wir nicht im Alltag. Also ich nicht. Yeah, nee. Und ich vermisse das immer, wenn ich es nicht habe, muss ich sagen, nach einer Zeit, weil das super simpel ist. Das ist so straightforward quasi. Das ist einfach genial. Das ist auch nochmal, das wirft auch nochmal zurück auf einen selber. Und da passieren so Prozesse des Denkens, aber ohne, dass die jetzt so bewusst ablaufen. So.
Verstehe ich, ja. Absolut.
Das war bei mir damals aber auch so. Mhm. Man fährt einfach, du fährst halt einfach. Du fährst halt und irgendwann ist Mittag und dann isst man und dann ist irgendwann dieses, okay, die Sonne geht unter, wir brauchen einen Zeltplatz. Und dann bist du halt die letzte Stunde damit beschäftigt, dir einen Zeltplatz zu suchen. Oder halt keinen, wenn du keinen bezahlen willst. Und dann ist es halt so, und dann, wenn du halt kaputt bist, ich meine, das Licht geht aus, du hast kein Licht im Zelt, also ist es okay, die Sonne ist weg, also schläft man jetzt. Und die Sonne halt, ja, es ist halt wirklich, und dann geht die Sonne auf und du so, okay, dann kannst du halt in 40-Grad-Zelt auch nicht mehr schlafen. Dann ist es so, zusammenpacken, weitergeht. Da wird nicht drüber nachgedacht, da wird kein Plan gemacht. Das ist dieses, und weiter, los, los, los. Das müssen halt 80 Kilometer, wie du das ja 110 gemacht. Aber da hieß es halt auch so, 80 Kilometer und nach 3 Wochen ist man halt dann hoffentlich wieder zu Hause.
Ja, genau. Das sind wie so, also ich finde so Spiele analog, kann man das sagen, sind halt einfach so Mini-Quests, ja, die sehr, sehr simpel sind. Und das ist aber voll cool, einfach so. Und das funktioniert total gut, finde ich. Also für mich funktioniert das auch total gut.
Ja, was ich am anstrengendsten fand, war aber, wenn es halt ganz lange bergauf ging, also dass du es gemerkt hast, also da sind mir die Kräfte halt, da musste ich auch ein paar Mal irgendwie, dass man halt absteigt und halt schiebt zum Beispiel, weil mir da die Kraft gefehlt hat. Ich war auch nicht trainiert, also ich war überhaupt nicht vorbereitet. aber es war eine krasse Erfahrung. Also es ist auch eine schöne Erinnerung.
Das wird ja auch immer nach einer Zeit, finde ich, erst. Also währenddessen ist es ja immer denkt ganz sich, anders als, genau,
ja,
als danach.
Ja, romantisiert total. Man das immer.
Ja, genau, genau.
Das Einzige aus meiner Vita, was dem, glaube ich, so ein bisschen nahe kommt, ist, dass ich 2013 mal an einem der ersten Tough Mother teilgenommen habe, die auf deutschem Boden stattgefunden haben. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist eigentlich ist es so ein Hürdenlauf, der für sehr, sehr athletische Menschen gedacht ist. Aber irgendwie hat mich da eine Person in meinem Leben reingequatscht und dann stand ich da und war so, ich habe jetzt 130 Euro gezahlt, um wirklich mich durch den Schlamm zu robben und wie so eine Art ein pervertiertes Military-Training zu machen auf irgendwie 13 Kilometer. Zwar ohne Fahrrad, aber halt zu Fuß dann, ne?
Hast du es geschafft?
Oh, ja.
Brutal. Das habe ich auch mitbekommen. Ja, das war eine Zeit lang, haben das auch so ein paar Leute aus meiner Umgebung gemacht. Brutal.
Also. Eine Zeit lang war das ein richtiger Hype, auch in Deutschland. Und das kommt eigentlich aus den USA drüben. Und ja, also da gibt es halt so tolle Hindernisse wie das Eisbecken. Da habe ich dann auch verstanden, warum Leute bei dem Titanic-Unfall einfach alle krepiert sind in dem Eiswasser, weil ich das erste Mal gemerkt habe, wie Eiswasser auf deine Muskeln überhaupt wirkt und so. Viel mit Stromschlägen mitgearbeitet, viel Sachen hochklettern, viel von Dingen runterspringen. Es war fantastisch. Aber danach habe ich mich wirklich gefühlt, als könnte ich Bäume ausreißen und niemand kam mir was, auch wenn ich ein einziger Muskelkater-Schmerz war. Mhm. Wirklich, es war ein einziger Schmerz für eine ganze Woche. Aber da hatte ich auch diese Phasen, wo ich einfach nur gelitten habe und wirklich entleert einen Fuß nach, also geistig entleert einen Fuß vor den anderen gesetzt habe. Das ist aber in einem wesentlich kleineren Rahmen. Also was ihr zwei abgerissen habt, das ist wirklich beachtlich in dem Punkt. Also ja, das große Highlight des Artikels, in Anführungszeichen, ist ja ein Moment, den du beschreibst, relativ kurz vor deinem Ziel eigentlich, muss man ja fast so sagen, der berühmt-berüchtigte Nordkap-Tunnel, zumindest berüchtigt innerhalb des Artikels, der, ich glaube, 6870 Meter lang ist, hast du uns auch so ein schönes Bild mit beigefügt im Artikel, und du wusstest da schon, jetzt ist so, das Ziel ist in greifbarer Nähe, aber du musst noch durch diesen Tunnel, und allein die Beschreibung dieses Tunnels, drittlängster Tunnel Europa, liegt unter Meeresspiegel für mehrere hundert Meter, und du einfach durch so eine menschengemachte nasse Tropfsteinhöhle bist du da einfach durchgefahren, Kilometer um Kilometer, in fast wahrscheinlich völliger Dunkelheit, wie man das so kennt aus solchen Tunnel, die so diffus beleuchtet sind. Also du bist wirklich in das Herz der Finsternis gegangen, wie es auch, und die Analogie, die es im Videospiel gibt, ist ja fantastisch, in Anführungszeichen, weil da gibt es auch Bereiche, wo Senua aufgrund ihres psychischen Zustands einfach die Fähigkeit zu sehen verliert und sich nur noch auf ihr Gehör eigentlich verlassen muss. Für uns im Spiel wird das durch sehr, sehr schlechte Sicht eben visualisiert, in Anführungszeichen. Und das waren dann wahrscheinlich Momente, die sehr starke Parallelen waren dann für dich in dem Moment, oder?
Ja, genau. Also vor allem diese eine Szene, ich glaube, das ist nur, oder ein Abschnitt in Hellblade, wo sie diesem Höllenhund oder was das ist, da ausweichen muss. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man zu dem Zeitpunkt schon weiß, dass es so ein Höllenhund ist. Das ist auf jeden Fall irgendwas, was sie verfolgt. Und der Höllenhund ist ja wahrscheinlich auch nur eine Allegorie wiederum. Und da muss sie sich so von Lichtquelle zu Lichtquelle vorarbeiten. Und da gibt's, also ich glaube, also die ich auch damals als eine der krassesten Szenen empfunden habe, so für mich eben diese Szene, wo sie in so einen überfluteten Tunnelbereich kommt und wo sie dann die Fackel, die sie quasi von der Dunkelheit, vor der Dunkelheit schützt, logischerweise ja jetzt halt gleich verlieren wird, weil sie untertauchen muss, um durch so eine Engstelle zu kommen. Also da kommt natürlich auch noch dieses klaustrophobische Moment mit hinein, dass du jetzt da in diesem überfluteten Tunnel bist und jetzt muss sie da untertauchen und es ist eh schon alles dunkel und du weißt, okay, sobald das Licht jetzt ausgeht, musst du halt dich wirklich, wirklich beeilen, um zu der nächsten Lichtquelle zu kommen. Und das ist halt auch so wunderbar in so einem krassen, verstörenden Sinne inszeniert, weil in dem Moment, in dem halt dieses Licht dann ausgeht, die Fackel ausgeht, kriegen diese Stimmen in ihrem Kopf Panik, sie kriegt Panik, alles verschwimmt so vor ihren Augen und das ist so eindrücklich gewesen für mich. Und so habe ich das in dem Tunnel, oder beziehungsweise halt Panikattacken laufen wirklich so ab oder liefen für mich oft so ab. Und in diesem Tunnel war es einfach extrem, auch da überhaupt reinzufahren. Also es ist halt der einzige Weg leider, um dann weiterzukommen. Ich muss auch sagen, ich wusste das vorher. Ich habe mir aber gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wie lang der eigentlich ist und so. Und Benni, wie du sagst, also der ist halt fast 7 Kilometer lang und ist nicht so ein Tunnel, wie man so das kennt, wenn man nach Italien in Urlaub fährt. Ne? Also da ist Licht und alles super und keine Ahnung was. So habe ich mir das vorgestellt, so ganz naiv.
Dieses typische orangene Licht, ne?
Genau, hat ja irgendwie was. Ne?
Weil da ja auch Autos durchfahren, richtig?
Ja, genau, wo man mit dem Auto, genau.
Der Tunnel hat kein, der ist nicht beleuchtet.
Nee, der ist wirklich, also der ist schon so marginal beleuchtet, aber es ist eher, wie Benni sagt, es ist eher so eine Tropfsteinhöhle. Also es gibt ein oder zwei Tunnel auch davor, die sind viel kürzer. Diese noch krasser gewesen, habe ich auch ein Video gemacht, das ist einfach abgefahren. Also das ist einfach, als würdest du durch so ein Grab durchfahren. Also da ist auch nichts mit Licht und so. Also ganz krass. Und der Nordkap-Tunnel halt auch. Und du hast den Verkehr halt, der auch durchkommt. Der war bei mir fast nicht mehr vorhanden, weil das war schon viel zu spät am Abend. Da ist ja oben nichts eigentlich, da fährt dann halt keiner mehr hin. Also diese Touribusse und so, die fahren da nicht mehr hin um die Uhrzeit. Insofern, das war schon ganz gut, aber dadurch hatte ich halt auch diese Einsamkeit so auf diesen 7 Kilometern. Und du hast diese Steigung, die, ich weiß nicht mehr, 9%, 10% oder so. Wer es nicht weiß, das ist eine richtig, richtig krasse, also Gefälle erstmal, dann bist du kurz unten, da steht alles, Nebel, Feuchtigkeit, wie auch immer.
Für die Leute, ihr fahrt dann unters Meer. Wenn ihr nach unten fahrt, fahrt ihr unters Meer, dann ist das Meer über euch.
Ja, und das hat ja auch schon so ein...
Das ist mein Albtraum.
Genau, also es ist, da kommt schon viel zusammen. Ne? Da kommt zusammen, dass du dann weißt, okay, jetzt bin ich am tiefsten Punkt, jetzt, also dieses Meer drückt auf mich runter so. Und jetzt habe ich aber noch diese 3 Kilometer. Und 3 Kilometer sind ja weit, das ist ja nicht mal eben so 300 Meter oder so, die ich auf 9-10% Steigung nach oben fahren muss. Also mit diesem Fahrrad, mit dem ganzen Gepäck. Und vor allem, da ist kein, also die haben keinen breiten irgendwie Gehwegstreifen oder so, wo man fahren könnte. Also vielleicht, wenn man kein Gepäck hat auf dem Fahrrad schon. Das heißt, du musst eigentlich wirklich auf der Straße fahren, was dann noch mal krasser ist, weil du bist ja da nicht schnell unterwegs. Und wenn dann doch irgendwas von hinten kommt und so. Also es ist nicht sehr angenehm. Also auch wenn man jetzt keine psychischen Herausforderungen so in seinem Leben hat, ist es nicht so angenehm, da durchzufahren einfach.
Aber sind 7 Kilometer mit dem Rad ja eigentlich tatsächlich nicht lange? Und so für so einen Tunnel, wenn du dir, genau, 7 Kilometer, das geht ja eigentlich. Das ist nicht so viel.
Nee, das ist nicht so viel, ja.
Genau, wenn du denkst, mit dem Auto durch so ein 7 Kilometer ist ja auch gar nichts, ne?
Ja.
Aber ey, boah, wenn du dann so 10% Steigung hast und du bist auf der Straße im Tunnel, wo dich keiner sieht. Das habe ich mit dem Rad auch erlebt, dass halt die Autos zu nah an einem vorbeifahren. Da geht dir manchmal auch wirklich ein bisschen die Angst weg, ne? Also,
das ist so oder so einfach nicht angenehm. Und dann war es halt auch so eben, dann hast du da, also ich glaube, auch so eine komplexe Setting von Elementen, die ja halt zusammenkommen, eben halt so diesen klaustrophobischen, dieses klaustrophobische Moment und die Erschöpfung auch natürlich. Also Leonie, wie du meinst, ich bin dann abgestiegen irgendwann auch und du das auch erlebt hast, weil ich einfach nicht mehr konnte. So, und Genau, und dann bin ich halt auch wirklich, also, dann habe ich gedacht, das war's jetzt. So in jeder Hinsicht einfach, wie ich es auch beschreibe. So, und das war dieser Moment, in dem die Fackel quasi ausging.
Ja. Das heißt, du hast, war das dann die einzige Panikattacke auf der Reise speziell?
Also in der, in dem also in dem Umfang, in der Intensität, ja. Also ich habe davor, aber Angst, ja, aber das ist ja immer so eine Sache, das schwelt ja so, das wabert ja unter der Oberfläche so gewissermaßen und das gibt so, ja, Spitzen durch irgendwelche Trigger oder so, wo das einfach rauskommt, aber das muss auch gar nicht unbedingt ein bewusster Trigger sein, also nicht, wo ich sage, ja, okay, ist das jetzt nicht wie so eine Spinnenphobie oder so, dass ich sage, ja, okay, da ist die Spinne, also kriege ich jetzt Angst, ne, oder so, oder ich habe jetzt Angst vor der Dunkelheit oder so, das ist nicht so, sondern das ist ja irgendwie so eine komplexere Angelegenheit, also ich hatte schon, weiß ich nicht, nachts im Zelt allein, wenn ich dann irgendwo mitten im Nirgendwo, wo, ich meine, man kennt ja auch, man hat diese Wildniserfahrung gar nicht, ne, also diese relative Wildnis, sage ich jetzt mal, das ist natürlich jedes trotzdem alles zivilisiert. Genau, und jetzt hockst du da halt irgendwo im Nirgendwo, wirklich im Nirgendwo letztendlich, also ja, es gibt schon noch andere, es sind noch mehr Nirgendwo, irgendwo ist in der Mongolei, habe ich noch mehr Nirgendwo erlebt, aber das ist dann schon krass, aber es ist so eine ausgewaschene Panikattacke in der Form hatte ich, glaube ich, auch. Also das war schon heftig einfach, weil wie gesagt, du kommst ja da auch nicht raus. Also in dem Moment, in dem du jetzt dann da hockst und du hast noch diese 3 Kilometer und du bist körperlich auch einfach am Ende, du kommst ja nicht, ne, du kommst ja nicht raus aus dem Tunnel jetzt so.
Krass. Das ist wirklich das, also in allen Belangen ist das vielleicht schlimmste Setting für den Umstand, in dem du dich da gerade befunden hast. Und du hast das dann, aber wie du es auch so schön beschreibst, hast du es dann durchgestanden und du weißt, glaube ich, gar nicht, wie viele Stunden du da letzten Endes saß, oder? So, du warst einfach in diesem dunklen Tunnel, du bist nachts reingefahren und irgendwann am nächsten Morgen wieder raus.
Nein, ich bin abends, also ich bin, also die letzte Etappe waren, die war nicht weit, das waren 30 Kilometer, das war überhaupt nicht weit. Das waren relativ viele Höhenmeter für die, ich glaube, um die 1000. Also ansonsten ist Schweden recht flach und da oben wird es aber recht hügelig. Und ich hatte die letzten 2 Etappen zusammengelegt auf eine, weil mir dann aufgefallen ist, ach, wenn ich das so mache, wie ich das geplant hatte, dann bin ich eigentlich in 31 Tagen erst dort. Und das gilt es ja dann nicht. Ja. und deswegen war das total blöd eigentlich, weil ich war dann, glaube ich, die letzte Etappe, ich war, glaube ich, 11 oder 12 Stunden nonstop auf dem Rad quasi. Also ich habe währenddessen halt Fitnessriegel gegessen und getrunken und so. Und einmal bin ich schon abgestiegen. Einmal bin ich abgestiegen und so. Oder halt mal irgendwie so schon stehen geblieben oder so. Aber ansonsten halt einfach gefahren. Und das war halt, das ist halt dann auch voll da reingegangen auch, ne? Also das war halt einfach zu viel. So. Und ich weiß nicht, wie lange das war nicht so lange. Also, weil so eine Panikattacke dauert ja nicht so lange. Es ist ja nicht so, dass eine Panikattacke. Es fühlt sich nur so an, genau. Also im Normalfall, also meine Erfahrung, ich weiß jetzt nicht, aber ich müsste jetzt nochmal nachlesen, aber ich glaube, es ist auch wirklich nicht so krass. Also 3 Minuten Panikattacke ist schon lang. Also, ne, also das ist schon lang. Und das Ding ist aber das, und deswegen hatte ich auch diese Analogie dann zu Hellblade. Ich weiß nicht, ob wir jetzt spoilern können.
Ja.
Ja, ich meine, das ist jetzt doch ein bisschen länger her, oder?
Da müssen
die
Leute durch. Ja. Im Artikel wird ja auch schon gespoilert.
Ja, genau. Also gut, also wer jetzt das nicht hören will, der soll dann einfach in 2 Minuten wieder irgendwie, der soll dann vorspulen oder so. Aber was ich ganz, ganz krass fand, auch am Ende, ist es ja so, dass sie diesen Endkampf austrägt dann quasi und gegen immer wieder spawnende skandinavischen Dämonenfiguren da halt ankämpft und alles und immer weiter kämpft und immer weiter kämpft. Und irgendwann wird es ja diese eine Stimme in ihrem Kopf, die dann sagt, Senua, hör auf zu kämpfen, du bringst dich selbst um, einfach nur dadurch so. Und das Spiel gewinnst du in dem Moment, in dem du verlierst, letztendlich. Also indem du aufhörst zu kämpfen. Ja, indem du aufhörst zu kämpfen einfach. Und das ist eben meine Erfahrung, die ich dann im Tunnel gemacht habe und die dann auch so sukzessive, also auch mit Psychotherapie natürlich und so weiter, auch unglaublich hilft, dass das Schlimmste, was meine Erfahrung, wie gesagt, ich will überhaupt nicht verallgemeinern, also was man machen kann dann ist, dass man eben dagegen halt ankämpft, so. Und das habe ich immer gemacht, also immer, auf allen Ebenen und so. Und das macht es noch schlimmer, das heißt, du unterdrückst natürlich die Emotionen, du unterdrückst es bis zu einem Punkt, an dem du es gar nicht mehr unterdrücken kannst. Und deswegen ja diese Panikattacke, das will dir ja auch was sagen. So. Und in dem Tunnel war es einfach halt nicht mehr möglich, ja, wegzulaufen, so banal gesagt jetzt einfach mal und so. Also vor dieser Panikattacke oder die irgendwie wegzudrücken oder die, ja, ich meine, zu ignorieren kann man die sowieso nicht, aber irgendwie geht's schon, ne? Wenn man so draußen ist, dann setzt man sich halt irgendwo hin oder dann macht man halt was oder dann blüht dann doch irgendwie der Baum da drüben oder dann ruft man halt irgendwie dann doch eine Freundin an oder wie auch immer und das ging alles nicht. Also so diese ganzen Coping-Mechanisms quasi funktionieren nicht im Tunnel. Ein paar hundert Meter unter dem Meer und so in der Dunkelheit. Punkt. Und das war krass und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt überstilisiere, so wieder in meiner Erinnerung, aber ich glaube schon, dass das mit, also so ein Umbruchs-, also so ein Umschlagspunkt auch in meiner Mental Health so Geschichte war, weil ich dann diese Panikattacke so von Anfang bis Ende so durchlebt habe und einfach nicht rauskam, um dann festzustellen, dass ich ja nicht sterbe. Es ist so banal, das klingt.
Ja, das ist.
Und, ja, und in dem Moment, in dem ich aufhöre, genauso wie Senua, eben zu kämpfen, was nicht bedeutet, dass ich dem irgendwie, ja, ihr wisst, was ich meine, dass ich mich dem irgendwie ergebe oder lässt, genau mich übermannen lasse, auf so eine negative Art und Weise oder jetzt irgendwie suizidal ist, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil halt einfach, indem ich das aber zulasse quasi, geht es auch wieder. Ne, also es geht wirklich, es ist so ganz banal gesagt, vorbei. Und ja, irgendwann bin ich dann da halt hoch. Also ich glaube, ich habe das alles hochgeschoben und so. Und irgendwann war ich dann da halt draußen. Und das war schon, ich glaube, ein einmaliges Erlebnis bislang. So.
Ja, das klingt auch genauso.
Sorry, bist du da im Dunkeln denn rausgekommen? Also war es noch ein bisschen, weil du meinst, du bist abends dahin gefahren.
Da wird's ja nicht mehr dunkel. Also ich war, genau, als ich wirklich am Nordkap war, war diese Mitternachtssonne, wie das heißt, also da ist gar nicht mehr dunkel, genau.
Ach so, okay. Ja.
Da geht die Sonne nicht mehr unter, Leonie, irgendwann.
Ja, da geht die Sonne nicht mehr unter, genau. Also da ist unten dunkel und oben ist dann, also es hat schon so eine andere Qualität von Tages-Nachtlicht, wie auch immer man das dann nennt, aber es ist hell einfach, es ist komplett hell.
Genau, aber du bist nicht in der Dämmerung rein und im Dunkeln dann halt wieder raus, sondern in der gleichen Zeit, also im gleichen Lichtverhältnis wieder rausgekommen, wie du reingegangen bist. Sind dir denn auch noch dann Autos entgegengekommen oder sind dann an dir vorbeigefahren?
Also eins auf jeden Fall. Also das war so ein Caravan, das weiß ich noch. Ansonsten weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Also als ich angekommen bin oben, also da war gar kein Verkehr mehr. Also da ist oben, muss man sich vorstellen, es geht dann schon noch so ein Stück hoch runter quasi und dann kommst du fährst du nochmal so eine Höhe, so eine Anhöhe hoch und da ist dann so eine Schranke, weil die Autos müssen zahlen und dahinter ist eben dann so ein großer Parkplatz und halt diese Nordkap-Touri-Informationszentrum, wie auch immer. Ja. Und dahinter ist dieser Globus, den man kennt vielleicht und dahinter ist ja dann nur noch mehr erstmal eine ganz, ganz lange Zeit. Und da standen schon Wohnmobile, ich weiß gar nicht, ob die da auch, ich glaube, die dürfen da auch übernachten wahrscheinlich oder so, aber da war kein Verkehr mehr oder so, also da ist auch zu. Also der hat mich dann logischerweise noch reingelassen, aber ich glaube auch, dass die wirklich dann auch schließen.
Bist du dann eigentlich nach dem Trip auch wieder mit dem Fahrrad zurück oder bist du dann geflogen?
Nee, also ich glaube, fliegen, der nächste Flughafen, das hatte ich schon geguckt, der war, ich glaube, irgendwie 300 Kilometer entfernt oder so, das hätte man machen können. Nee, aber mich haben Freunde damals, die haben Urlaub in Norwegen gemacht und die haben mich dann eingepackt und dann sind wir praktisch. Da. Genau.
Das ist ja schön. Praktisch.
Ja. Das war gut.
Hast du Nordlichter gesehen? Nee, falsche Jahreszeit, glaube ich.
Mai hast du gesagt, ne? Ja, Mai ist ein bisschen spät schon. Also die Hochsaison für Finnland, habe ich letztens rausgefunden, ist wohl Januar für Nordlichter. Es muss aber auch das richtige Wetter sein. Also nur weil du im richtigen Monat da bist, heißt das nicht, dass welche da sind.
Ja. Genau, das ist so ein Ding auf meiner Bucketlist. Das ist so eines meiner Live-Goals, ist mal Nordlichter zu sehen. Seit mittlerweile schon fast einem Jahrzehnt eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum ich das so lange vor mir herschiebe, aber ja, das sei nur am Rande erwähnt.
Ja, aber ist doch schön, da hast du ja was, worauf du dich dann
freust. Ja, ja, also deswegen der Artikel, der hat mir auch direkt ans Herz geschossen und da direkt auch wieder mein Feuer geschürt, wo ich mir denke, ich muss das mal angehen, so, ich muss da hin, ich muss mir diese Nordkap? Breiten gerade mal angucken, ich muss Nordkap. Das auch machen.
Lass uns das Fahrrad schwingen.
War das dann eigentlich so für dich der Katalysator, dass du dann auch, wie du das schon angesprochen hast, in Therapie gegangen bist oder ist das schon vorher, hat das schon vorher stattgefunden oder erst danach?
Nein, auch danach nicht, leider, also ich habe dann erst, also ich bin im Mai gefahren. Ich bin Anfang Juni wieder hier war ich wieder in Nürnberg und dann, es war nicht mal einen Monat später, glaube ich, also ich fahre ja auch so viel Fahrrad und viel Mountainbike und so, und dann hatte ich einen relativ absurden Unfall an einem Mountainbike-Schlepplift hier im Bikepark in Osternohe, bin ich, weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war einfach nur, also Pech halt einfach, und hatte dann irgendwie wohl, keiner weiß es, irgendwie beim Aussteigen eine Torsion im Bein, also keiner, also die Ärzte wissen es auch nicht, wie das eigentlich passieren kann, das ist eigentlich physikalisch unmöglich, wurde mir gesagt, also außer so Hochresonanztrauma mit dem Motorrad, sowas ist dann eher, wo sowas passiert, und ich bin einfach so im Stehen quasi umgefallen, Story of my life, halt so absurde Sachen, und bin dann ins Krankenhaus gekommen, die dachten, ja, vielleicht ist nur irgendwie was, Kniescheibe oder so, und hatte dann 50 plus Trümmer, also alles zertrümmert, also meine Kniegelenk, alles kaputt, und hab dann so ein Fixateur bekommen, kennt ihr das, also über das komplette Bein von Oberschenkel und Unterschenkel, also so ein Metallgestell, was in die Knochen reingeschlagen wird, damit das halt sich nicht bewegt, und hatte dann leider auch das Pech, dass ich dann in der ersten Nacht so ein, weiß ich nicht mehr, wie das Syndrom hieß, weil es kein offener Bruch war, und das waren aber so viele Trümmer, dann sterben quasi die Blutkörperchen ab, so, und dann stirbt das Bein ab, muss amputiert werden. Und das war direkt in der ersten Nacht dann der Fall. Und dann war halt notoperiert und so, und dann hieß es halt schon, naja, also es wäre jetzt besser, eigentlich das abzunehmen, weil selbst wenn das klappt mit der OP, dann ist dieser Weg, dass das mal wieder laufen kann oder so, unwahrscheinlich und so weiter und so fort. Also es war dann so ein Ding. Aber der Chefarzt von der Klinik, wo ich war dann, der hat das dann einfach versucht, weil ihn das, glaube ich, auch so ein bisschen gereizt hat. Also hat er mir dann im Nachhinein halt auch erzählt, dass das für ihn schon so eine, weil er sowas auch noch nicht hatte. Genau. Ja, es war wirklich dann so, da war er dann ganz stolz drauf und so. Und das hat dann geklappt, aber das war dann das kuriose Ende dieser ganzen, also eigentlich hat das, also so in meinem Jetzt, also wenn ich das jetzt erzähle, dann gehört das für mich auch so ein bisschen zusammen, weil ich war quasi 30 Tage jeden Tag woanders, unter freiem Himmel und draußen und keine Ahnung. Und dann kurz danach war ich war 30 Tage im Krankenhaus, nur liegend. Also nur auf dem Rücken liegend. Und ich habe immer nur so dieses bisschen aus dem Fenster raus gesehen und so, und wusste dann auch nicht, was halt wird. Und ich wollte mich auch selbstständig machen, und das ging dann natürlich alles gar nicht mehr und so. Und da hatte aber auch keine Arbeit und so. Also das war schon eine crazy Zeit. Und dann danach irgendwann, also das war dann so, ich glaube, dass dieser Unfall war schon auch meine Rettung gewissermaßen, so, ja, jetzt im Nachhinein. Und dann bin ich irgendwann in Therapie gegangen. Und ich kann wieder laufen, was cool ist. Und Fahrrad fahren vor allem.
Das Leben der Nora Bayer. Ich sehe schon, wir könnten noch 5 weitere Podcasts machen. Das ist ja unfassbar, ey.
Dann konnte ich nicht mehr laufen.
Aber ja, wie du sagst, der Kontrast ist halt schon krass, ne? Also von dem einen Moment, wo du so mobil warst und wirklich Tag ein, Tag aus da auf dem Fahrrad, dann zur andere Art von mit dir selber ausmachen müssen, mit dir selber eingesperrt wahrscheinlich, ne? Klar, natürlich, man hat dann Gespräche mit Krankenhauspersonal und Co., aber das ist wieder anders, das ist wieder eine andere Erfahrung. Krass! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Nora. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich wirklich sprachlos bin am Ende eines Podcasts, ob das Leben der anderen, sozusagen.
Und trotzdem redet er weiter, siehst du?
Ja, das ist leider das Problem eines Hosts. Aber deswegen bist du ja auch da, Leonie, übernimm mal.
Naja, gut. Was ich noch zu dem Thema sagen kann, ist, also es ist ganz interessant, was für eine Sicht du auf die Panikattacke hast, weil du sagst, ich muss da jetzt halt durch und ich mache das jetzt und ich darf die Gefühle nicht unterdrücken. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich keine generelle Regel, weil es ja sehr viele Coping-Mechanismen auf jeden Fall gibt. Und was vielen Leuten wohl hilft, ist auf jeden Fall, wir fangen von vorne an. Das Problem ist, dass viele nicht wissen, wie sie da rauskommen, und sie merken, dass Schmerz funktioniert. Und deswegen ist das so ein Kreislauf, dass sich Leute verletzen. Das ist nicht gut. Was man tatsächlich dann aber machen kann, ist mit einem Gummiband, das man um das Handgelenk trägt, diesen Reiz halt zu produzieren. Das muss dann halt nicht mit einer Wunde passieren. Was man auch machen kann, soll sehr wohl sehr gut funktionieren, ist einen Eiswürfel in den Mund nehmen, weil du dein System so schockst dadurch, dass dich das da so raussnappen lässt.
Ja, ja.
ich habe das nie, also ich habe das auch alles nur gelesen, ich habe das nie getestet. Ich habe das auch mal weitergeleitet an jemanden, der gesagt hat, er hat diese Panikattacken und er fühlt sich, als würde er wirklich sterben. Ich habe auch jetzt nicht so nachgefragt, ob das tatsächlich geholfen hat oder ob er es probiert hat, weil ich mich da auch gar nicht so krass involvieren will natürlich. Ne? Und es gibt noch die 333 oder 54321 Methode. Das sind die Dinge, die ich weiß. Die 333-Methode ist ungefähr dasselbe wie die 54321-Methode, dass du sagst, du konzentrierst dich auf Dinge. Du sollst drei Dinge zählen, die du siehst, dann drei Dinge zählen, die du hörst und dann die du fühlst zum Beispiel. Und so konzentrierst du dich halt da drauf. Und die 5-4-3-2-Methode ist genau dasselbe, dass du sagst, such dir fünf Objekte raus, guck sie an, hör dir vier Dinge an, fasse drei Dinge an, identifiziere zwei Gerüche und nenne etwas, was du schmecken kannst. Und so regulierst du dich halt runter, dass du dich halt wieder konzentrierst und dein Gehirn so ein bisschen resettest. Das ist keine Heilung offensichtlich, aber es soll wohl helfen. Mhm. Ich glaube aber, dass man um eine Therapie, also wenn es wirklich, wirklich extrem ist, wenn es ist ja, glaube ich, ein ganz großes Spektrum, so wie bei allem, dass man, eine Panikattacke ist ja nicht gleich eine Panikattacke, oder hat man vielleicht ein bisschen dolle Anxiety oder halt ein bisschen Anxiety. Das sind ja alles sehr feine Unterschiede, die für viele Leute, also ich glaube für viele Individuen auch das Make it or Break it natürlich machen. Mhm. Aber vielleicht helfen ja diese Tipps. Also es gibt ein paar Coping-Mechanismen, die man halt sich googeln kann. Ich bin in der Community, also wie gesagt, ich kann nicht so, ich kann keine eigenen Erfahrungen damit reinbringen. Sondern nur educaten, was ich gelernt habe.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, dass sich auf jeden Fall was suchen. Meistens ist es ja so, dass es ja, also ich habe auch viele Freunde, die eben auch einfach Panikattacken und das ist, also was ich jetzt mitbekommen habe, ja, in Sachen, die über Jahre gehen, ne? Also so, ja, so blöd das ist, das zu sagen und so. Und oftmals hat man ja dann, Leonie, genau wie du sagst, dann irgendeine Art von Coping-Mechanismen für sich halt auch gefunden. Im Normalfall glaube ich, also um eine Therapie, also an der Therapie, glaube ich, führt dann kein Weg vorbei und das auch immer, finde ich, also immer absolut empfehlenswert. Also das war für mich auch dann erst so der Wendepunkt und also für alle jetzt in meinem Bekanntenkreis auch, die jetzt Panikattacken sind ja nur, also die können ja aus unterschiedlichen Gründen entstehen, wie gesagt, ne? Also die eine hat irgendwie eine soziale Phobie, Agoraphobie, wie auch immer, gibt's ja ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen davon und so. Und das ist aber, also da könnte man einen eigenen Podcast wieder machen. Es müsste halt viel, viel mehr Plätze natürlich geben. Jeder müsste einfach die Möglichkeit haben und nicht halt erst monatelang, jahrelang teilweise auf einen Psychotherapieplatz warten müssen.
Ja.
Weil das hilft. Das hilft. Definitiv.
Das ist ja gut.
Also meine Schwester hatte mal wohl eine Panikattacke, das haben sie im Krankenhaus wohl auch gesagt. Ja. Das ist aber auch nie wieder vorgekommen. Ja. Also ich glaube, das war einfach, es kann halt sein, dass das mal auftritt, wenn es einfach wirklich zu viel ist. Ich glaube, das war auch durch das Studium vielleicht bedingt und natürlich, wenn privat viele Dinge passieren. Und da kann man natürlich auch Glück haben, dass sich das halt nicht weiterentwickelt. Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Reise, die du gemacht hast. Super, dass du dir das zugetraut hast. Ich glaube, es gibt bestimmt viele, die sagen, boah, so alleine mache ich das vielleicht nicht. Ich bin damals auch nicht allein gefahren. Ich bin auch mit jemandem mitgefahren, der das schon mal gemacht hatte. Das heißt, ich hatte halt wenig Vorbereitung. Also ich musste wenig leisten, weil das GPS auch jemand anderes zum Beispiel übernommen hat und ich halt dachte so, keine Ahnung, und ich fahre halt hinterher. Das war natürlich schon ein bisschen luxuriöser für mich, also komfortabler für mich. Aber so eine Fahrradreise zu machen, ist wirklich mental, bringt es einem echt was. So in der Situation ist es wirklich schwer. Ich fand das auch anstrengend. Es gab Tage, da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, nur 2 Stunden beim Fahrradfahren geweint, glaube ich. Was halt wirklich, es geht bergauf und denkst, ich kann nicht mehr, ich will hier weg. Ich möchte hier einfach weg. Ich will nach Hause. Das hier ist scheiße. Ich will nicht im Zelt schlafen. Das Essen ist kacke. So, es ist heiß und man schwitzt sich kaputt. Der Po tut weh. Man denkt sich, ich werde einfach in Rom ins Flugzeug steigen und abdampfen. Und das habe ich dann auch nicht gemacht. Und im Nachhinein denkt man sich so, ja, war eigentlich ganz gut. Es war eigentlich gut und es bringt auch was.
Ja.
Auch für die persönliche Entwicklung. Also ziemlich klasse. Wo geht denn deine nächste Fahrradreise hin, Nora?
Ja, die geht, also ich habe jetzt in ein oder zwei Wochen so eine kleine erste Testreise mit, ich habe ja jetzt ein Kind auch, der wird jetzt 2 im Mai.
Du hast auch diesen Sohn, ne?
Ich habe auch diesen Sohn, ja, diese ja, Kinder, von denen alle auch immer geredet haben, jetzt habe ich auch sowas.
Ach, sowas kann man auch mal zu Hause lassen.
Ja.
Also, ja,
ja,
Katzen, die kommen schon
klar. Ja, genau.
Die Nachbarin kann mal gucken.
Nee, ich freue mich mega drauf, ich habe jetzt so einen Anhänger gekauft und so und freue mich da mega drauf, ihm das zu zeigen, also das ist auf jeden Fall jetzt mein Ding und wir wollen, also wir, ich spreche jetzt für ihn, also ja, ich will mit ihm, oder ich werde mit ihm im August, 3 Wochen habe ich mir jetzt genommen, also super entspannt, auch wirklich Etappen von, ich habe jetzt im Schnitt 30 Kilometer am Tag, also wirklich mega entspannt, dass da bloß kein Stress aufkommt oder was, von, nicht ganz von Nürnberg, von Mittenwald, also von Garmisch dann nach Genua, also ans Meer, weil er war noch nie am Meer und ich war lange nicht mehr am Meer und ich habe ihm die ganze Zeit davon erzählt und er fängt jetzt das Reden an vom Meer und so, genau.
Und er war noch nie da?
Nee, er war noch nie, ja genau, genau. Naja, gut, aber
mein Sohn hat es schon ans Meer geschafft, weißt ja, du, was ich falsch mache.
Ja, eben, also viele sagen irgendwie, und wir sind halt nicht, wir machen nicht so oft Urlaub, wir sind, mein Freund und ich sind beide selbstständig und so und wie das dann so ist, dann hat man, oder nimmt sich keinen Urlaub und so und da habe ich gesagt, lass uns an Meer. Und das sind 600 Kilometer, also mein Freund kommt nicht mit, der darf nicht mit, ich möchte das allein mit meinem Sohn machen. Nee, ganz bewusst wirklich, also ganz bewusst einfach so, der hat auch, glaube ich, keinen Bock. Das ist nicht so.
Ist egal, Mann, der wird mitgeschleppt. Das ist auch sein Kind wahrscheinlich. Also gehe ich jetzt davon aus.
Ich auch. Aber ich habe gesagt, nee.
Das wusste ich jetzt nicht. Deswegen, das war jetzt mein Argument, zu sagen, ja, das ist dein Kind. Das gefällt jetzt mit, du kriegst
genau,
dich auch.
Ja. Genau.
Aber genau, auch, ja, schön. Richtig,
ja,
schön.
Das ist erstmal entspannt. Und, also so stelle ich es mir jetzt vor, genau. 3 Wochen und dann bleiben wir da noch eine Woche. Und ja, mal gucken, was dann so kommt. Also ich will, also meine große... Mein großer Final Boss ist, eigentlich wollte ich in die Mongolei radeln, weil wie gesagt, da war ich eine Zeit lang sehr oft und so und habe da Familie und so. Und aber das ist weit.
Es ist auch durch Russland.
Ja, vielleicht, das ist jetzt auch nicht so.
Das ist vielleicht Zeit, gerade nicht so guter Zeitpunkt.
Ist nicht so gut, genau. Also vielleicht irgendwann noch. Mal schauen.
Ja gut, ich meinte, du könntest halt vielleicht bis nach Zentralasien fliegen und dann halt fahren.
Ja, genau. Die
Mongolei ist ja relativ weit im Osten, falls ich mich richtig erinnere.
Ja, ja, das ist über, quasi über der Zipfel, genau, über China, zwischen China und Russland.
Genau, einfach von der anderen Seite hin radeln.
Ja, das ist easy, das ist aber schon ein bisschen Cheating, weil das ist dann echt nicht so weit.
Ja, ja. Aber kannst du von Indien, kannst du mal, glaube ich, starten, weil Indien ist so im Süden, dann kannst du auch von den Norden fahren.
Das stimmt.
Das ist, glaube ich, auch ziemlich cool.
Das stimmt, das ist auch, ja, das stimmt. Also da ist noch einiges an Abenteuerpotenzial auf jeden Fall da auf der Welt für Fahrradfahrer. Innen.
Ja. Hast du dann so ein Einzelding fürs Fahrrad oder hast du so ein Queridoo? Meine Schwester hat so ein Queridoo. Da passen 2 Kinder rein.
Ja, ich habe jetzt von Thule so ein, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber so diese größte Ausgabe von diesem 2 Kind-Anhänger und wo dann aber hinten Cab, glaube ich, Cab heißt oder was. Ich will jetzt aber auch gar keine Werbung machen für irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht ist, auch voll scheiße. Also muss ich jetzt ausprobieren. Also ist jetzt keine Schleichwerbung für Thule oder so. Ich habe es auch nicht irgendwie gesponsert bekommen oder so.
Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeug. Ich weiß, dass meine Schwester immer nur Queridoo sagt. Und im Keller haben wir nämlich auch so ein Queridoo.
Ja,
deswegen dachte ich mir, das ist einfach so.
Ja,
das
ja,
Ding,
das ist ja, das sind ja so 1, 2, 3 Marken wohl, so was ich jetzt mitbekommen habe. Auch die machen, die haben halt so dieses Monopol, genau, auf diese Kinderfahrradsitze und Anhänger und so. Und ich habe halt jetzt den, weil der ist halt am meisten Stauraum einfach. Da kann man halt noch was reinpacken.
This podcast is not sponsored by Queridoo.
Genau.
Aber so, das ist ja halt 2,5, ne? Boah, 30 Kilometer aber still sitzen.
Mhm. Ja, wenn sie schnell genug fährt, dann würde die Hand schon nicht rausstrecken.
Nee, das ist kein Stress, glaube ich. Also wir fahren ja jetzt auch immer, ich habe ja muss ja irgendwie, wie gesagt, ohne Auto und so, habe ich so ein Lastenrad halt
einkaufen,
geleast.
Ne? Er ist das schon gewohnt.
Voll cool und der ist das voll gewohnt. Also das ist kein Problem, 30 Kilometer okay, bislang. Dauert ja auch nicht so ewig, 30 Kilometer, mein Gott, bis halt mal 2, 3 Stunden am Tag. Kannst ja Pause machen und so. Also ich stelle es mir, wir können uns ja dann nochmal sprechen im Herbst.
Wir sehen uns beim nächsten Artikel, wie ich mir nach 2 Kilometer Fahrradfahren mit meinem Sohn einen Kutter gekauft habe, um Dredd nachzuempfinden.
Genau. Das wäre so gut. Vielleicht mache ich das ja.
Oder sie muss den ganzen Tag irgendwie spielen, immer wenn er sagt, so jetzt bin ich müde, sagt sie, top, 5 Kilometer.
Genau.
So oder so nachts, wenn es dunkel ist und sie dann so mit so einer super Militärtaschenlampe so einem Leuchtstrahl.
Sehr gut. Also, ihr Lieben, wenn ihr auf solche Artikel Bock habt wie diesen, wenn das noch nicht gereicht hat, dann weiß ich nicht, was mit euch los ist da draußen. Wenn ihr immer noch keine Abonnenten dieses Magazins seid, dann ändert das doch bitte mal, denn solche Geschichten wie diese, die schreibt nicht nur das Leben, sondern die schreiben wir auch in die Gain.
Ja.
Genau so machen wir das. Und nach sowas suchen wir. Das ist genau das, wofür dieses Magazin steht. Das ist wirklich so eine Story, wo ich sage, das ist Gain in a nutshell. Ein Spiel hat dich dazu gebracht, ans Nordkap zu fahren, was schon wahnsinnig genug ist. Aber dass dann noch so viel mehr und noch so viel mehr Mensch hinter dieser emotionalen Story steht, ist fantastisch. Und deswegen gibt's Gain Insight, den Podcast, wo wir das dann nochmal auswalzen. Das passt einfach, also das ist fast schon zu groß für zwei Seitenartikel, aber das und viel mehr könnt ihr aktuell lesen in der Ausgabe 19 vom Gain Magazin. Ausgabe 20 steht schon in den Startlöchern, ihr Lieben, also klickt euch Abo so schnell wie möglich, Abo now, wie man so schön sagt, weil irgendwann sind die Ausgaben auch vergriffen und dann müsst ihr das, also dann ist die Geschichte von Nora einfach weg, Leute. Nein, gibt's immer noch als E-Paper, ihr könnt die dann auch digital immer noch nachkaufen, also das ist möglich, das ist schön, deswegen machen Sie das bitte, wenn ihr Lust habt auf mehr Gain und mehr solche Geschichten. Ich bedanke mich bei dir, liebe Leonie. Schön.
Ja, sehr gerne.
Das fulminanter Einstieg. Alte Regenwurmpraline.
Ja, nächstes Mal, wir können auch mit den Würmern jetzt fortfahren.
Wir können auch mit den Würmern.
Ich kenne auch nicht so viele Pralinen. Die nächsten müsste ich wahrscheinlich recherchieren.
Gut, den nächsten Gast einmal fragen. Entschuldigung, für was für eine Art von Wurm hältst du dich eigentlich? Das ist ein guter Einstieg. Ja. Toll. Da ist das Eis dann auch einfach gebrochen mit Leuten, mit denen man vielleicht nicht so
das
viel zu tun
hat. Das
ist
wie ein Bewerbungsgespräch, weil es gibt ja diese Behauptung, das habe ich noch nie im richtigen Leben erlebt. Es gibt ja die Behauptung, dass Leute beim Bewerbungsgespräch dich fragen, wenn sie ein Tier wären, welches
ist mir
wäre?
Passiert. Ach, ist mir passiert.
Wie ist das passiert?
Ist mir passiert.
Nein.
Ja. Doch, und ich habe dann aus bekannten Gründen habe ich natürlich die perfekte Antwort darauf, denn ich bin ja der welterste und einzige anerkannte Waschbär-Experte. Deswegen
Waschbär-Clown, Alter, das ist eine ganz schlechte Antwort in einem Bewerbungsgespräch.
Ja, ich weiß. Ich finde auch, dass der Ruf des Waschbär ist zu Unrecht negativ konnotiert. Waschbären sind super intelligente Tiere. Die sind einfach nur schlauer und gehen den Menschen auf den Sack, weil sie so intelligent sind. Ja?
Aber sie klauen halt trotzdem.
Ich kann nichts dafür, dass dieses ganze Büromaterial hier gelandet ist. Genau.
Ich fand diese Frage auch immer ganz furchtbar, weil ich dachte, naja, ich sage einfach ein cooles Tier, zum Beispiel Killerwal. Wenn du Löwe sagst, ja. Dann dachte ich mir, ich liebe Killerwale und die sind richtig smart. Weißt du, wie die jagen? Richtig klug.
Ja, hast du die mal jagen sehen? Hast du die mal so eine Robbe auf so eine Eisscholle dreschen sehen?
Boss. Ey, die machen Eis kaputt, um die Robbe zu kriegen.
Ach,
im Pack, ja. Dann sagen sie, ich mache die Welle einfach so groß. Die kommen halt raus und sagen, da sitzt eine Robbe auf dem Eis, passt. Und dann fangen sie an, sich was zu überlegen. Ey, die sind smart. Die sind aber auch scheiße, die sind frech, die spielen nämlich mit ihrem Essen, bis das tot ist. Einfach
die sind ziemlich asoziale Psychopathen, Leonie. Aber das ist okay. Hey, Leonie Afkin, meine Damen und Herren. Jetzt immer bei Gain Insight am Start.
Ich habe immer einen random Fakt auf den Lippen.
Das ist wunderschön. Deswegen bist du da. Ich bedanke mich bei Nordkap Nora, Nora Bayer. Wo gibt's dich denn im Internet, falls die Leute noch mehr Nora wollen? Du hast ja erwähnt, du bist selbstständig. Du machst
Nora.
Viel. Ne?
Nora.
Ich glaube, wenn man einfach so Nora Bayer mit EY eingibt, dann...
Nicht so wie das Bundesland.
Genau, nicht so wie das... Ja, nicht so wie das Bundesland, obwohl ich da auch wohne, genau. Nicht so. Ja, ich habe auch eine Webseite, aber ihr findet mich, glaube ich, wenn man das googelt. Oder Gain Nora oder so. Seid kreativ,
oder so.
Genau.
Sehr schön. Okay, gut. Meine Wenigkeit gibt's auch im Internet. Ihr findet mich unter Blutiger Pfad. Leonie, wo gibt's dich im Internet?
Oh, habe ich vergessen. Twitter habe ich jetzt nicht mehr.
Hast du gelöscht? Sehr gut. Das ist der erste Schritt zur Reinigung. Du hast das Passwort vergessen.
Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es gelöscht, wenn ich eigentlich ein neues Handy mir gekauft habe und mich dann einfach nur nicht mehr eingeloggt habe.
Das ist okay, das ist wie löschen. Das ist eine andere Art von Lifehack.
Ja. Aber mein Handle ist Things Leonidas. Aber Leonidas nicht wie Dinge, die Leonie tut, was der Wortwitz ist, sondern wie Leonidas. So geschrieben, genau. Und ich mache im Internet wenig. Aber ihr könnt mich gerne auf Instagram adden. wo ich nichts poste, bis auf meinen nächsten Japan-Urlaub.
Ja, da auf den Fotos seht ihr mich auch vielleicht. Das eine oder andere.
Gut, weiß ich nicht.
Ich werde Fotobomben, ist mir egal. Ich nehme dein Handy. Ich bin in diesem Internet, wie gesagt, unter Blutiger Pfad. Mich gibt es hauptsächlich auch noch in einem weiteren Podcast. Ich bin ein Podcast-Tausendsasser. Und zwar bei Ink Ribbon Radio. Das ist mein Horrorspiel-Podcast. Deswegen passt das thematisch heute sehr gut. Da rede ich nur über Horrorspiele. Nur! Leute! Horrorspiele sind wundervoll, denn sie bringen Menschen dazu, verrückte Dinge zu machen. So, wie ihr hier gehört habt. So, ihr Lieben, wir sind raus. Es war sehr schön. Ich bedanke mich nochmal bei euch beiden und wir hören uns in der nächsten Folge Gain Inside. Kauft mehr Gain. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.